herzlich willkommen zu einem anderen Special, zu einem weiteren Special hier bei uns bei Country Radio Switzerland. Mein Name ist Alfi Poli und mein heutiger Gast ist der Toni Vescoli. Toni, begrüße ganz herzlich.
Ja, danke. Hoi.
Herzlich willkommen hier bei Country Radio Switzerland. Toni, wir haben schon x Interview können machen. Du bist schon ein paar Mal bei uns hier im Studio Zürich gewesen. Heute aber etwas Spezielles. Du bist nämlich unter anderem auch noch Autor geworden. Du hast ein Buch rausgegeben, Autobiografie, die heisst «Machen, was ich will». Über das, über dich, über dein Leben mit viel Musik werden wir reden in den nächsten 3/4 Stunde. Erste Frage an dich, Toni. Du beschreibst in deinem Buch im Prinzip dein ganzes Leben durch. Wie lange hast du geschrieben an diesen 556 Seiten Text?
Ich weiss es eigentlich auch nicht. Wenn man es zusammenzählt, ist es wahrscheinlich nicht einmal ein Jahr. Ich habe einfach ein paar Mal, als ich auf Teneriffa bin, wo wir einen zweiten Wohnsitz haben, da kann ich sehr gut arbeiten und da habe ich einmal so etwa 3 Wochen, 4 Wochen intensiv und diszipliniert jeden Tag 8 bis 10 Stunden dran gehockt, vom 12 Uhr Nachmittag, also Mittag um 12 Uhr bis um 4 Uhr, 4:30 und dann ein bisschen Siesta und dann vom 8 Uhr wieder bis Mitternacht oder manchmal bis um 1:30 Uhr am Morgen. Und wirklich jeden Tag hat er nichts gegeben mit Auswärtsessen besuchen. Hat auch nicht dürfen kommen, vielleicht einmal in der Woche, haben ziemlich müssen dran sein. Aber ich glaube, das war kein halbes Jahr gewesen, das Schreiben. Was noch viel Arbeit gibt nachher, ist dann die ganze Korrekturen und alles überarbeiten. Vor allem auch die Bildseiten. Da habe ich alle, die ganze Grafik und Bildgestaltung selber gemacht. Und dort habe ich dann also auch noch mal müssen ziemlich reinbeissen, so 10 bis 12 bis 14 Stunden manchmal pro Tag.
Also knallharte Arbeit gewesen. Hast du wegen dem gewisse Sachen müssen vernachlässigen, also vielleicht deine Musik?
Nein, meine Musik nicht. Ich hatte natürlich dann immer zwischen denen auch Gigs gehabt. Manchmal noch recht viel, manchmal 2, 3 pro Woche, manchmal wieder mal eine Woche keine. Je nachdem, aber doch so pro Jahr mache ich ja um die 50 Auftritte noch. Und das kommt dann eigentlich schon noch zusammen, wenn man denkt, dass ich fast 3 Monate fort bin im Jahr, also nicht in der Schweiz bin. Und ja, aber es macht Spass und ich bin natürlich gerne immer dran. Ich habe auch noch in dieser Zeit auch noch neue Lieder geschrieben, weil ich bin auch noch ein neues Programm mal gewesen, habe dann das auf die Seite gelegt wegen dem Buch. Dann sind sie ins Hotel gekommen und haben gefunden, sie werden das Album machen. Und dort habe ich dort auch das Buch müssen auf die Seite legen und dann irgendwann ist es dann doch auch endlich fertig geworden. Also innerhalb von etwa 3,5 Jahren ist das entstanden.
Dein Bruder sagte zu dir irgendwie, du sagst, glaube ich, arbeitssüchtig, hat er genannt.
Stimmt das? Tatsüchtig, ja. Tatsüchtig. Ich habe mal gesagt, ich glaube, ich sage ein Workaholic. Dann hat er gesagt, nein, du bist tatsüchtig. Das heisst, irgendetwas machen. Es muss ja nicht unbedingt schaffen sein, ausser man schaut Musik machen auch als Schaffen an, dann ist es natürlich. ich kann nicht lange einfach nichts machen. Also ich kann aber sehr gut einmal faul sein und ein bisschen runterfahren und eine Woche, 10 Tage, das geht. Aber dann kommt irgendwie der Drang nach irgendeiner Aktivität, die auch ein bisschen Sinn macht.
Ja, und Sinn hat offensichtlich vieles gemacht. Du hast nämlich x verschiedene Sachen gemacht in deinem Leben. Also du bist nicht nur Musiker, du hast dich auch mal als Maler beschäftigt. Claire, hast du mal als Hochbauzeichner
gemacht? Ich habe Hochbauzeichner gelernt, ja. Ich wollte eigentlich Filmarchitekt werden. Das wäre eigentlich mein Traumziel gewesen. Und naja, ich habe jetzt auch eine andere Architektur betrieben.
Dein Buch heisst «Machen, was ich will». Warum der Titel? Wir wissen, das ist ein Song, haben wir auch vorhin gehört.
Ja, ich habe 1983 habe ich das Lied geschrieben. Irgendwo habe ich gefunden, es wäre eigentlich Zeit, mal ein autobiografisches Lied zu machen zu dem Titel, weil ich doch musikalisch längerfristig immer ein bisschen das gemacht habe, was ich habe wollen, ohne mir über Konsequenzen eigentlich klar zu sein. Ich habe nie überlegt, ist das kommerziell interessant, Mundart zu machen. Beispielsweise am Anfang hat die Plattenfirma die Platte nicht einmal aufnehmen wollen, wo ich schon Lieder hatte. Und dann zuerst eine englische rausgegeben von mir, was sie dann auch gemacht haben. Aber ich habe einfach das gemacht, was ich wollte letztendlich. Und es ist eigentlich gut rausgekommen.
Offensichtlich. Ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, dass du vielleicht gerade mal live den Titel spielst, dann machen, was ich will.
Du hast, gerade so.
Ja, gerade so. Du hast Gitarre da, die hast eingestimmt und alles. Dann haben wir für dich extra das Podest angestellt, damit der Bass, also der Drum am Boden gut kommt. Und für alle die nicht nur hören wollen, sondern auch schauen wollen, unsere Kamera Jahren ist in Betrieb. Cantiradio.ch/studiocam. Geht dort drauf und schaut auch, wie der Toni Vescoli da bei uns im Studio Zürich aussieht. Also, Ladies and Gentlemen.
Das ist natürlich immer wichtig gewesen. Schon als ich angefangen allein nach der Sotrail, habe ich so einen schönen Boden gehabt in meinem Arbeitsraum. Da konnte ich einfach können, auch so stampfen und das habe ich dann, wenn ich jetzt meine Live-Auftritte mache, habe ich im Stiefel-Absatz einen Trigger eingebaut.
Ja, wo du selber entwickelt
hast. Ja, mit dem mache ich dann quasi Pauk und Tambourin und stampfe nur noch mit und die Leute staunen immer ein bisschen, aber es gibt einen schönen Boden. Ich weiss nicht, ob man das jetzt da über das Mikrofon auch gehört.
Das hört man sehr gut.
Wir probieren es mal.
Also, Moment, ich muss dich jetzt schön ansagen. Ladies and Gentlemen, live aus dem Studio Zürich, der Toni Vescoli mit dem Titel «Machen, was ich will».
1, 2, 3, 4... Ich mache immer, was ich will. Oh, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Schon die erste Stunde auf meinem Instrument hat ewig gar nicht gebraucht. Die haben der Älteste gekannt. So hat ich es selber gelebt, dann hat es zum Teil verkehrt. Und schon blieb über oben ein Bett aus dem väterlichen Drill. Ich mache immer, was ich will. Und dann hab ich verliebt, doch leider wieder verkracht. Hat doch der Sieg zu mir, kurz vor der Hochzeitsnacht. Wurscht, ich entscheide geil, sonst komm ich wieder heim. Für deine Musik oder für mich, da hab ich Zeit, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Oh, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Ich mache immer, was ich will. Ja, da war's eine Musik, aber mich nicht machen lässt. Da bin ich stäbig, da kehr ich mich blind. Ja, dann blieb ich nicht still. Ich spiele immer, was ich will.
Machen, was ich will. Toni Vescoli live da bei uns im Studio Zürich.
Also ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt, gell? Weil ich habe das müssen lernen in meinen musikalischen Lesungen. Wird es dann immer viel zu lang und dann muss ich die Lieder, die ich da spiele, zwischen dir noch mal ein bisschen abkürzen.
Ja, das kann man vorstellen.
Und viele merken das gar nicht.
Es hat natürlich noch mehr Strophen, das ist im Prinzip die Abkürzung von deiner Autobiografie, die du
kann da, fast sagen,
da schreibst. Genau. Ich möchte jetzt aber genauer auf dein Leben eingehen und zwar möchte ich ganz am Anfang anfangen. Du bist ja, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, in Peru auf die Welt gekommen.
Nein, geboren bin ich in der Schweiz. Ich wäre fast in Persien geboren. Meine Eltern sind zurückgereist mit dem Weltkrieg in die Schweiz und meine Mutter mich dort auf die Welt bringen. Und das ist ziemlich eine strapaziöse Reise. Wir sind dann später, als ich 5 geworden bin, sind wir dann nach Peru ausgewandert und sind dort etwa 3,5, also fast 4 Jahre geblieben.
Und die Zeit hat dich, glaube ich, musikalisch auch geprägt. Also, so wie ich gelesen habe, hast du natürlich von den Häusern rundherum hat es immer Musik getönt. Also, das ist ja anders als bei uns. Dort lässt man Musik relativ laut laufen. Das sind Sachen, die dich geprägt haben, hier schon.
Ja, es war eine Garage, also, wenn man dem so sagen darf. Die haben dort alte Autos, also einfach das Auto geflickt. Und da ist der ganze Tag natürlich der Radio gelaufen in voller Lautstärke. Da ist alles gekommen im Radio. Und damals hat man ja ist Swing grosse Mode gewesen, das hat man viel gehört. Ein bisschen Blues, vor allem aber natürlich mexikanische Volksmusik.
Und kommt von dort auch die Affinität vielleicht zu der spanischen Sprache auch wahrscheinlich?
Ja, absolut. Also wenn ich so Sachen höre, oder dann komme ich immer Augenwasser über. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Das berührt mich jedes Mal.
Später sind wir dann wieder zurück in der Schweiz. Dein Vater ist ja Ingenieur gsi, du da auch an verschiedenen Orten gsi, eben, wie du gesagt hast, mal in Persien, dann dort in Peru, dann sind wir aber da zurück in die Schweiz gekommen. Wie hast du dich können akklimatisieren damals in den, wann ist das gsi, in den 40er, 50er Jahren?
Ja gut, das ist der Anfang 50er Jahre gewesen und das ist am Anfang ein bisschen schwierig gewesen für mich, aber wirklich nur am Anfang. Aber da haben einfach die Italiener noch den gleichen Status gehabt wie heute Balkan-Leute. Man hat dann einfach den Cinquelamoren Dreck an der Schnurren nachgerufen und da bin auch ziemlich viele ein bisschen dran gekommen, ein bisschen abgeschlagen worden. Und ja, das ist halt am Anfang so gewesen. Aber irgendwann hat sich das ergeben. Ich habe ja auch niemanden gekannt. Ich bin vom Ausland gekommen und habe gar keine Wurzeln gehabt da in der Schweiz in dem Sinn. Und das ist natürlich klar gewesen, da hat man noch keine Kollegen. Und mit der Zeit, wenn man dann nicht gerade ein blöder Double ist, dann hat man gleich mal Kollegen. Und dann hat das aufgehört und die haben mich dann eigentlich auch in Ruhe gelassen und akzeptiert. Das war der Tipptopp gewesen nachher.
Das war eine Zeit, als du in der Stiftung warst, habe ich herausgefunden, da sind wir ja fast Nachbarn gewesen. Für die, die sich auskennen, in Leimbach. Du hast in Leimbach gewohnt, aber nicht einfach in Leimbach beim Häuschen, wie es andere gemacht hat. Du hast noch müssen zuerst ins Ries auflaufen, vom Ries hast du müssen Balder drauf laufen und dann auch wieder ein Stückchen ab. Die haben dann nämlich gewohnt. Ja, das war genau. Ja ein Marathon gewesen, oder?
Ja, schon ein bisschen. Das ist gegen Stariken runtergegangen. Aber es hat mir gut getan. Ich habe gut trainierte Beine gehabt.
Kann man vorstellen. Das macht ja ein normaler Wanderer, macht das etwa 3/4 Stunde, ja, oder? Wie lange hast du gehabt in der besten Zeit?
Ja, 20 Minuten in der Regel.
Unglaublich. Hast du aber dort mal Glück gehabt? Bist du nämlich heimgekommen, ist relativ spät gewesen, wahrscheinlich noch der letzte Bus verwischt und nachher hat es anfangs Schnee, wo du ausgestiegen bist und dann...
Ja, ich habe eben nicht den letzten Bus verwischt, sondern meine Schwester hat mir ein Taxi gezahlt und ich war ziemlich käppelig und bin dann dort aufgetorkelt und irgendwann habe ich gefunden, es sei eigentlich schöner, ein bisschen Sport anliegen und den Schneeflöckchen zuzuschauen. Und irgendwann einmal haben wir dann zwei aus dem Schnee rausgerüttelt, das sind dann eben die zwei Spanier gewesen vom Restaurant Baldere, die auch da rauf haben müssen, und die haben den letzten Bus verwischt. Gottlob, bin ich vor dem letzten Bus dort rauf, sonst weiss ich nicht, was denn da passiert wäre.
Also du bist mit dem Taxi bis ins Rieshof und nachher bist du dort aufgetappelt und da gesessen?
Nicht ins Rieshof, sondern bis zu der Busendstation. Weil dort beim Haus, habe ich dafür beim Hauseingang, die haben, weiss, heute glaube ich auch noch ist teilweise, haben sie so einen Hauseingang gehabt und dort haben sie ihre Schuhe draussen gehabt und da bin ich dort gefragt, ob ich meine Schuhe einmal auch dafür dort her tun, meine Stiefel für zum Drauflaufen. Ich konnte nicht mit meinen Stadtschuhen dort rauflaufen. Umgekehrt habe ich nicht mit den Gummistiefeln durch die Stadt durch. Also habe ich mir irgendwo wechseln. Und das habe ich natürlich gewusst. Der Taxi habe ich dann dort anhalten lassen. Und dann habe ich dort meine Stiefel angelegt und bin dann darauf gewankt.
Okay. Wir haben davon geredet, wie die Musik geprägt hat. Du beschreibst ein paar Mal, du schreibst ein paar Mal auch von deinem Vater, ich glaube. Ist recht ein strenger Vater gewesen, den du gehabt hast.
Kann man schon so sagen, ja. Milde ausgedrückt. Ja, ist ziemlich sehr streng gewesen und hat halt schnell einmal eins an die Waffel gegeben. Und schnell einmal sogenannte Wienerli gehabt. Das sind, wenn die Lippen so aufschwellen.
Ehrlich?
Dann sind das so ein bisschen wie.
Kann
wie
so?
Ja, er war Boxer in seinen jungen Jahren. Also Flügelgewicht, aber er hat gewusst, wie er muss Schläge verteilen, die man nicht abwehren kann. Das ist natürlich von dem her, ist das ein bisschen heavy gewesen manchmal, ja.
Also ist dir oft nur noch eins übrig geblieben, dass du gesagt hast, that's alright, Dad.
Ja, kann man sagen.
Apropos, that's alright, wenn wir uns mal den Titel anhören, du hast nämlich den Titel aufgenommen, heisst that's alright, das ist eine sehr spezielle Sache. Ich glaube, es ist Premiere, dass man da den spielt bei Kanz wieder Switzerland.
Ja, das kann man sagen. Das ist eigentlich die Geschichte, wo ich erlebt habe, wo ich mit Gitarrenstump bin und meiner spanisch-klassischen Gitarrenlehrerin wollte fragen, ob sie mir zeigt, wie man das spielt und ihr dann die Elvis-LP, die ich gekauft habe, in die Hand gedruckt habe. Und sie ist gnadenlos ausgerastet und hat diese Musik vom Teufel und hat das um den Kopf herumgehauen. Und die Hülle hat heute noch einen Riss.
Auch etwas, was du singst im Titel, ja, machen,
genau.
Was ich will.
Du musst es auch müssen erklären, sonst weiss man nicht, was ich singe.
Dann hören wir uns an. That's alright. Es ist ein Blues, geht aber am Schluss...
Ja, es wechselt dann ins Originaltempo, weil ich habe mal gehört, dass der Elvis... dass der Elvis den Song vom Blues-Sänger hat, wobei ich den Original-Song nie gehört habe. Da habe ich gefunden, ja gut, ich singe jetzt mal als Blues und wechsle dann. Später habe ich dann doch auch im Original mal noch gehört. Jetzt ist er ein bisschen schneller, aber es macht nichts. So ist er gut.
Wir hören uns auch noch rein. Toni Vescoli, that's alright. Und nachher geht es weiter auch mit Lesungen von seinem Buch, das heisst «Machen, was ich will».
That's alright for you. That's alright, Mama. Just any way you do. it's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. Music for the achieve a fruitful.
Mit That's Alright, ein Titel, wo ist der eigentlich schon jemals veröffentlicht worden?
Nein, ich habe den aufgenommen, als ich das Album 66 aufgenommen habe in Texas. Ich habe noch nicht gewusst, ob man den brauchen für drauf. Und ich habe gedacht, irgendwo brauche ich dann den mal. Und ja,
das erste Mal gespielt worden, da
das ist quasi so, wir haben dort gerade ein bisschen das Studio quasi dann uns eingespielt mit dem Song auch. Das war der erste gewesen. Und der, der jetzt das Studio hat, der ist hier rausgeflippt ab dem. Das ist so geil gefunden. Auch mit in Mundart ein Detail und so. Ja. Ja.
Wir reden noch darüber, über CD Texas und 66. Wir schauen jetzt aber uns zuerst ein bisschen nochmal ins das Buch an. Wenn man da liest, dann fällt relativ schnell auf, da gibt es ja mehrere Schreiber, sechs mal so. Da gibt es nämlich noch einen Anthony Bishop zum Beispiel. Wer ist denn der Anthony Bishop?
Ja, der Anthony Bishop, der ist eigentlich, der, wie soll ich sagen, der lebt so lange wie ich schon. Mhm. Aber der ist dann eigentlich dann erst wirklich geboren worden, wann ist jetzt das die? Etwa 87, irgendwo dort umeinander. Ganz genau weiss ich es nicht. Die Sundays Kifflers haben dort ein Jubiläum gefeiert, 25 Jahre. Und, mich hat man eingeladen als Gast und ich hatte dann die Idee gehabt, ich könnte mich ja verkleiden, einen Bart anlegen, Augenbrauen und einen Schnauz und eine Jeansjacke und Jeans und Stiefel und einen Cowboyhut und dann als Freund aus Amerika, Anthony Bishop, grosser Sundays-Kiffer-Fan, und hab ich dann reingekommen, Applaus von den Leuten, und habe ich dann angefangen so mit Butterfly in Baton Rouge heading for the train. Und dann eine zweite Strophe, dann Ton höher. Und einer Draht zum Tunnel aus, scheint Sonne im Tessin. Und dann ist ein Raunen durchs Publikum. Da, was, wie? Und der James ist zu mir angekommen und hat dann die Schnauze abgerissen, Augenbrauen weg, Bart weg, Hut weg. Und dann ist halt, bin ich dann vorgekommen.
Und der James hat das also gewusst gehabt?
Oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Aber es ist wirklich, ist gut angekommen damals. Und dort habe ich ja dann auch den Rolf Rackenbass kennengelernt, anlässlich von diesen Proben, und später bei Vescoli und Co. dabei war.
Und was hat jetzt der Toni Vescoli in deinem Buch zu suchen?
Also der Anthony Bishop meinst du, ja. Richtig. Gut, also Anthony, Antonio, oder? Das hängt ein bisschen zusammen. Und Bishop, das kommt von Vescovo. Vescovo heisst Bischof. und Vescovie heisst die Bischöfe. Mhm. Und ja, so ist das eigentlich das Pseudonym entstanden.
Ja, und er tut eben dich einmal, ich würde mal sagen, wie ist es quasi die zweite Stimme? Mir ist jetzt aufgefallen, oft ist es so bei Autobiografien, da wird er kräftig auf den Rücken geklopft. Ist bei dir nicht der Fall? Es ist eher der Anthony Bishop, der einmal sagt, ja, bist ja nicht immer so bescheiden. Also ja. Was hast du da? Wie bist du auf die Idee gekommen, ihn da als Co-Writer quasi einzubauen?
Ja, weißt, es macht alles ein bisschen lebiger. Ich habe dann gewisse Sachen so können einbauen. Ich habe dann auch zum Beispiel einmal hat der, der das Buch durchgelesen hat für mich, der Stefan Witter, der hat das Lektorat gemacht, der hat dann zum Beispiel mal gefunden, du, das Chick tönt ein bisschen frauenfindlich. Willst du das wirklich verwenden? Und dann habe ich gefunden, okay, das ist gerade ein Fall für den Anthony Bishop. Mhm. Und dann der Anthony kommt dann eben und fragt das quasi, ja, du und so. Da habe ich ihm gesagt, du, geht's noch. Das Chick, das ist das Wort, das überall gebraucht wird und das ist eigentlich etabliert. Ich glaube nicht, dass wegen dem irgendeine Frau sich da diskriminiert fühlt. Und so habe ich dann immer können Dialoge machen oder auch gewisse Sachen, wo er dann quasi, ja, mich eher gelobt hat. Umgekehrt aber auch, wenn ich mal ein bisschen über die Stränge gehauen habe und ein bisschen gar, hat er gefunden, hey, komm ein bisschen oben runter, das ist jetzt aber glaub, oder? Und so. Und das hat mir irgendein bisschen Spielraum gegeben, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und ich habe eigentlich den Plausch gehabt im Anthony. Und der Stefan Witter, der hat dann noch einen dritten herausgefunden, das ist dann da der Antonini, da Silva hat er das genannt, das ist der von Wald, der dann immer den Riff unten an dem Buch geschrieben hat. Und ich habe eigentlich dann nur das Ganze koordiniert.
Okay. Jetzt wissen wir, wie die wahre Geschichte war.
Ja, das sind dann die drei Typen. Also ich bin nicht nur schizophren mit zwei Personen, sondern gerade mit drei.
Ich hoffe, hast du deine Tabletten schon genommen. In der heutigen Zeit sind wir ja komfortabel dran. Man kann sich ja die Radiostationen aussuchen, kann sich das Witzeln zum Beispiel mit der schönsten Kante Musik und so weiter. Früher war ja das ganz anders gewesen. Früher hat es ein Beromünster gegeben und Beromünster hat bekanntlich nicht das gespielt, was die Jungen gerne wollen. Also hat man sich etwas einfallen lassen. Wie hast du den Zugang zu dieser Musik gefunden, die dir gefallen hat?
Ja, ein Kollege zufällig von mir, das war ein Bastler gewesen, und der hat so ein Detektorradio gebastelt. Und wir haben dann zusammen auch einen gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das dann gegangen ist. Auf jeden Fall haben mein Vater den nicht gesehen. Ich habe dann immer unter der Bettdecke und ich bin dann einfach dann sehr müde gewesen früher. Und entweder lesen oder dann bin ich Musik hören. Und das ist so ein Brettchen gewesen, mit so Teilen drauf, elektronischen. Und dann hat man können so, haben wir Ding so schieben und hat dann können mit einem Detektor, und einem Kristall hat man dann irgendwie hat man dann können quasi die Ding finden. Ich glaube, das war Mittelwelle wahrscheinlich gewesen, ja. oder so. Ja. Und da hat es eben dann, ich kann das ja vielleicht ein Stück vorlesen aus dem Buch.
Sehr gerne.
Habe da, das ist ein Absatz, da muss ich immer aufpassen, lesen wird schnell lang. Dann wurde ich auf die Radiosender EFN in Luxemburg aufmerksam. Bei uns in der Schweiz gab es damals nur Radio Beromünster. Der Empfangsapparat stand im Esszimmer und war für mich tabu. Damit wurden die Nachrichten gehört. Spalenberg 77a, Gotthelf-Hörspiele und Polizist Weckerli. Ich hätte daran nichts zu schreiben, erklärte mir mein Vater. Da half mir ein Kollege, der hatte nach einem Bauplan sein eigenes Detektorradio gebastelt, eine relativ einfache Sache. Ein Brettchen, auf dem ein paar elektronische Bauteile mit mehreren Drähten und einem Kristall montiert waren. Mit einem Kopfhörer konnte man damit Radio hören. Unglaublich, aber wahr. Mit etwas Übung bekam man die verschiedensten Sender herein, darunter auch EFN, den amerikanischen Armeesender in Deutschland. Da lief die zeitgemäße Musik aus Amerika, vor allem Country, Johnny Cash, Bobby Helms und wie sie alle hießen. Da wurde in mir eine weitere Seite angeschlagen, Karl Mayliss Grüßen und andere Western-Geschichten. Da wurde mir warm ums Herz.
Und damals hast du gefunden, das ist die Musik, die ich will, und das ist auch das, was ich will, die Lehre. Und du sprichst es eben an oder besingst es in deinem Lieb machen, was ich will, bist du nicht Gitarrenstunde, ist aber nicht so gekommen, wie du hast willst.
Nein, ich habe natürlich niemanden gefunden, der das Zeug gespielt hat. Es hat ja gar noch niemanden gegeben, praktisch in der Schweiz, der Rock'n'Roll gespielt hat. Das haben sie ja nicht einmal alle gekannt. Aber es ist einfach wirklich, es ist noch sehr am Anfang gewesen und ich habe niemanden gefunden, der mir da hätte irgendetwas beibringen können. Ich bin dann zu einem anderen Gitarrenlehrer. Das hat dann aber auch nicht viel gebracht. Der hat mir wieder Theorie beibringen und das hat mich eigentlich nicht interessiert. Ich wollte Rock'n'Roll spielen.
Genau.
Rockabilly damals natürlich noch ganz am Anfang, so ein bisschen die Mischform.
Aber die Spanier haben gefunden, das ist eine Musik vom Teufel.
Ist ja so.
Also bist du nicht lange dort gewesen?
Ja, ich bin natürlich dann nicht mehr gegangen. Ich bin schon ein paar Mal gegangen, dann im, so im Sommer gegen Weihnachten. Aber da, wo dann das war, ist natürlich blitzartig nicht mehr. Das war das letzte Mal, wo die mich gesehen hat.
Also da muss man davon ausgehen, dass du die Musik im Prinzip auch didaktisch beigebracht hast. Aber am Anfang alles in einem G-Dur gespielt. Da muss man erklären, was das ist. Also einer, der jetzt nicht Gitarrist ist, versteht das vielleicht nicht. Ich weiss nicht, was es geht.
Haben wir so viel Zeit? Ich habe schon gesagt, Gitarre nehmen und dann kann ich dir das vorspielen, wie wir das machen.
Ja, ich bin ein bisschen Angst. Sag sie wenige Worte, das heisst also,
ja, man tut einfach Gitarre, tut man einfach im Akkord stimmen und dann kann man im Prinzip mit dem Finger drüber legen, die einzelnen Stufen nachher spielen und dann tönt das ja, wie richtig.
Ist das
meine,
so?
Es tönt auch wie richtig, weil dann haben Haufen haben das so gemacht. Ich habe das noch nicht gewusst. Auch Everly Brothers zum Beispiel, Wake Up Little Susie, ist im Open Tuning gespielt. Und auch der Bo Diddley natürlich und der Keith Richards mit seinen Riffs ist von den Rolling Stones ist natürlich legendär.
Ah, und spielst du immer noch so?
Gewisse Sachen schon. Darum habe ich auch mehrere Gitarren immer bei mir. Die einen sind dann auf D Open D und die anderen auf Open G. Okay. Das sind hauptsächlich manchmal auch noch C, je nach Stück.
Auf jeden Fall hat sie gepackt, du hast etwas daraus machen, du hast wollen, Musiker werden. Ist das schon immer dein Traum gewesen? Warum hast du das wollen werden? Hast du die anderen gesehen? Da, weißt, eben, vor allem der Gitarrist ist ja sowieso immer der lässigste gewesen. Ist das deine Motivation gewesen, oder welche ist sie gewesen?
Du, ich habe einfach das toll gefunden, Musik machen, weil wir haben schon zuhause, haben wir immer viel gesungen in der Familie, also beim Abwaschen. Ich habe dann meistens abgelöchnet. Es hat eben noch kein Blio gegeben damals. Das wissen viele nicht. Das hat auch mein Lektor nicht gewusst. Er hat gesagt, was soll das heissen? Er hat gesagt, weißt, das ist eben, du bist ja noch viel zu jung. Es hat dann mal das Brio gegeben, wo man dann nicht mehr hat müssen abtrüchten, wenn man das mit dem das Geschirr abgewaschen hat. Aha. Und das war natürlich eine Erfindung, die viele Kinder begeistert hat.
Und dort haben sie gesungen, aber ich glaube, deine Schwester ist auch sehr
musikalisch. Ja, meine Schwester vor allem, ja, aber das hat mir immer gut gefallen, ja.
Dann mit 20 hast du den ersten grossen Auftritt gehabt. Ich habe gesagt, oder ich habe gelesen, im Kongresshaus ist das gewesen. Das ist aber für dich Kinder ein bisschen so, wie soll ich mal sagen, schräg rausgekommen.
Ja, natürlich. Wir haben ja keine Verstärker gehabt und unsere Tonabnehmer haben wir zum Teil selber gebastelt. Aus Magnetli und Kupferdraht herumgewickelt. Das war eine ziemlich brummige Angelegenheit, aber es hat einfach ein bisschen verstärkt und gerostet. Und das hat so mit dem alten Radio verstärkt, hat das gut getönt. Und wo wir dann dort den Gig hatten, wir sind so völlig, im jugendlichen Lichtsinn sind wir dort rein und haben dann gemeint, das steht dann alles dort, eine fertige Anlage, und wir können dann einfach einstecken und spielen und ein bisschen ausprobieren. War dem gar nicht so, das hat einfach an der Wand hinten hat es vier Steckdosen gehabt, also Jackbuchsen mit je einem Regler. Das ist alles drin. Jetzt haben wir unsere Gitarre müssen einstöpseln, da vorstellen, und haben dann mit einem speziell langen Kabel auf der Bühne gesehen und es hat keine Monitore gehabt, und gar nicht. Und dann hat unser Schlagzeug hat uns gar nicht gehört, er hat uns vom Saal hergehört, irgendwie verzögert. Das war Katastrophe gewesen. Der ist in den Gegentag gefallen. Die Leute waren am Anfang sind noch ruhig gewesen und dann ziemlich schnell haben sie angefangen zu pfeifen und buh und zack ist dann wohltuend der Vorhang zugegangen und hat uns dann getrennt von dem unzufriedenen Saal von Leuten. Und dann hat es geheißen, so rasch jetzt ein Terry Wolt soll kommen mit seiner Skiffelgruppe und der ist dann nachher vorne auf die Bühne und hat dann mit seiner Band losgelegt. Es war mir einfach der Lehr gewesen, dass man ein bisschen alles muss bedenken voran und sich gut vorbereiten, dann kommt es schon gut.
Ja, das war im 62 gewesen. Ja. Sind das schon Les Sauterelles gewesen oder ja, sind die später? Sind die, ja, ja. Haben die euch schon so genannt?
Ja, ja.
Wie sind ihr auf den Namen gekommen?
Ja, das sind zwei Welsche gewesen, die ganz, ganz am Anfang Gründungsmitglieder gewesen sind, die aber nur, wir haben nur etwa zwei, drei Mal proben zusammen, weil die haben gefunden, ich will zu viel Gas geben. Und sie wollen da nicht Profi machen später und eigentlich wollen sie studieren und sie haben auch nicht geübt, sie haben auch keine Zeit gehabt und da habe ich dann gefunden, ja nein, das geht nicht mit denen. Aber den Namen habe ich dann behalten, dann gefunden, ja, sie wollen da sowieso keine Band machen.
Eigentlich. Mit der Sauterelles hast du einen ganz grossen Erfolg können feiern. Es war im 68, wo wir dann mit Heavenly Club in die Charts reingekommen sind. Dort hat der Kollege Christoph Schwegler hat dann das angesagt auf Platz Nummer 1, Les Sauterelles mit dem Heavenly Club. Im Original damals hast du nicht du den Titel gesungen? Haben Sie euch da abgewechselt?
Nein, es ist so, es ist ein Zufall gewesen, eigentlich. Wir haben all die Nummern genommen und aufgenommen. Und eigentlich wäre Montgolfier gedacht gewesen als A-Seite. Und es ist auch entsprechend, haben wir so die Bänder zusammengestellt. Darum fängt das Album auch mit Montgolfier an. Und die Plattenfirma und Blick, die das damals gesponsert hat, finanziert hat, die haben dann gefunden, eigentlich Heavenly Club sei der kommerzielle Titel. Und ausgerechnet der ist der gewesen, wo der Rolf Antoner gesungen hat, weil er hat ab und zu mal, sehr selten, hat einmal eins gesungen. Aber dann ist es halt so gewesen, dass dann nicht der Hauptsänger den Titel gesungen hat, sondern ein anderer. Das hat mich dann manchmal ein bisschen gewohnt. Wir haben zwar den Song auch fast nie gespielt bei der Sotrell, weil es ist im Rolf eindeutig immer ein bisschen zu hoch gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, heute mag ich nicht und so. Dann haben wir gefunden, ja gut, lassen wir sie weg. Eigentlich im Grunde eine Katastrophe, wenn du denkst, dass du Nummer 1 Hit hast und spielst ihn nicht.
Ja, 30.
Heute spielen wir natürlich regelmäßig mit der Sotrell.
Hören wir uns auch gerade an, 30. Juli 1968 auf Platz Nummer 1 kommt, ist ja 6 Wochen lang dort geblieben. Würdest du sagen, kommerziell für dich der grösste Hit gewesen, oder?
Ja, es war natürlich sensationell gewesen. 13 Wochen in den Charts damals. Eine Band, die völlig aus einer Ecke kommt, wo in der Schweiz eigentlich noch nicht so wirklich angekommen ist, die Musik. Also schon bei den Jungen schon, aber nicht im grossen kommerziellen Teil. Ja. Und das war natürlich fantastisch gewesen. Und wir haben sehr Freude gehabt, 6 Wochen auf Platz 1 zu sein dann auch noch. Das ist wirklich, heute gibt es ein Ende, aber damals war das sensationell gewesen.
Und was damals auch sensationell war, man kann fast davor reden, das ist wahrscheinlich eines der ersten Musikvideos, die es dazu gegeben hat, bevor wir über das reden. Lassen wir uns den an, den Les Sotrell Live-Titel. Und das mal da gesungen von Toni Vescoli selber. Toni Vescoli, mein heutiger Gast hier in diesem Special am 3. Oktober 2014.
One time I was drunk and I was going to die. And somehow it took me high. A deer in the sky comes to me, just asks me why. I had no part for manners. Was in uniform, an angel blew the horn, and everything was high. And then he let me in, but I had to pay something. The kind of the club wasn't high. An angel turned around and asked me for £3. All needers tell me why. Why chocolate left the place?
Schweizer Band, die in den Charts war, auf Platz Nummer 1, 6 Wochen lang auf Platz Nummer 1 war, da der Titel Heavenly Club von den Sotrells, der Gründer, Toni Vescoli, mein heutiger Gast. Toni, ich habe gesagt, das war wahrscheinlich das erste Musikvideo, das es überhaupt gegeben hat. Wie ist es da dazu gekommen?
Ja, das war ein Zufall auch. Der Manny Weber war sehr populär damals in der Schweiz und der hat geheiratet in Meierfeld. Und wir sind auf Tournee gsi und sind dann von anderem Mat hergekommen, nach etwa 3 Stunden Schlaf. Und haben dann, sind dort hergekommen und dann haben einfach ein paar Kaffeekrüge und ein paar Flaschen Wein auf dem Tisch stand und ein paar Gipfeli und gesagt, ja, dann wir noch zum Morgen essen, dann gehen wir raus. Muss man auch pressieren, hat er gesagt, der Gianni Bacci war Regisseur gewesen, Designer und sehr ein lässiger Typ und hat gute Sachen gemacht für Hitzagogo. Hat eine Regie gehabt und hat dann gefunden, er macht jetzt Filme mit uns. Er hätte ja gar keine Kippen bekommen normalerweise für so etwas, für so eine Beiband. Da gibt mir auch nicht Geld aus dem Schweizer Fernsehen. Das ist für den Manni gewesen und er hat dann können sie die Leute überschnurren, dass sie auf die Kamera Leute und den Töner, dass sie früher kommen und dass sie quasi, ohne dass jemand das weiss, das Zeug drehen. Und die haben das noch mit 16mm Film, hat man das damals noch gemacht und hat gesagt, ja, komm, jetzt gehen wir raus, jetzt sollen wir mal die Kostüme fassen und hat er uns so Hemdli gegeben, so wie Engeli und so. Und einer davon als Teufeli. Und dann hat er gesagt, mach das mal. Und dann haben wir einfach gemacht, ein bisschen seich gemacht, ein bisschen die Straße gewischt, ein bisschen rumgekumpelt, ein bisschen geschaukelt auf der Schaukel. Und er hat das alles einfach gefilmt und am Schluss hat er ein geniales Film zusammengeschnitten und das ist sicher der allererste Videoclip gewesen in der Schweiz, dann auch noch in Farbe, weil das erste damals, als er das Film dann ausgestrahlt hat, ist das erste Hitzagogo dann in Farbe gekommen. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar gewesen mit dem Film. Mhm.
Man kann schon sagen, die erste Beatsband überhaupt von der Schweiz gewesen. Man hat euch ja die Swiss Beatles genannt. Ihr seid dann viel unterwegs gewesen im Ausland. Ihr seid in Italien gewesen, in Prag, eigentlich in ganz Europa auftreten. Erzähl mal die Geschichte dort in Prag. Dort ist es euch mal nicht mehr so wohl gewesen mit all diesen Fans dort.
Das war auf dieser Tournee in der Tschechoslowakei, wo man dann. Also, es war nicht in Prag, außerhalb irgendwo nehmen, so ein 2000er, nein, 1000er Hallen etwa war es gewesen. Und etwa 1000 sind draussen gestanden, wo kein Platz hatten. Es war eigentlich ein kleiner Ort gewesen. Sonst haben wir teilweise Ort gehabt für zwischen 8 und 12.000 Zuschauer. Also, mit unserer mickrigen Anlage, die wir da mitgeschleicht haben. Das war unglaublich gewesen. Und dort, an dem Ort, ist es eben ein bisschen heavy geworden, weil die etwa 1000 haben dann nicht rein können. Und wo wir gemeint haben, wir können hinten raus und abschleichen, dann noch ein Konzert ins Hotel. Da sind dann eben noch, ich weiss nicht, ob dann etwa 300-400 gewesen sind, die hinten raus gestanden sind. Und so, eine schmarre Gasse offen gelassen haben. Und wir haben gedacht, gehen wir jetzt da durch. Wir haben nicht recht gewusst, das geht da ab. Was wollen die von uns? Wir haben keine Autogrammkarte, nichts da. Und irgendwie haben die einfach uns angeschaut und dann irgendwie haben wir gefunden, wo wir so gegen das Tor führen gekommen sind, jetzt müssen wir säckeln zum Hotel führen, das war etwa 300-400 Meter weg gewesen, dann sind wir losgespurtet und die ganze Meute hinten rein und wir haben dann also gerade noch knapp ins Hotel rein mögen und die haben dann das Gitter runtergelassen und die haben dann Leute, die sind dann draussen gestanden, ganz enttäuscht, und wir aber froh, dass wir in Sicherheit gewesen sind. Ich weiss auch gar nicht, was passiert wäre, wenn wir stehen geblieben wären. Keine Ahnung. Es ist mir vorher so wie in einem Hard Day's Night Film bei den Beatles. Das sind so eine Szene, aber wenn du das selber erlebst, ist es dann ziemlich unheimlich. Und
nicht mehr so cool
dann. Es ist überhaupt, die Tournee ist teilweise verrückt gewesen. Wir haben da an Orten gespielt, da haben sie Wassergraben gehabt und berittene Polizei und es ist wirklich totaler Hype abgegangen, weil wir sind der Ersatz gewesen für all die westlichen Bands, die nicht haben können hinter dem eisigen Vorhang spielen.
Ja. Das ist aber nicht immer so gewesen, dass nur Wohlwollen auf euch zugekommen ist. Gerade hier in der Schweiz sind auch die Typen, wenn du bist einer von der Ersten gewesen, der wirklich lange Haare hatte, das haben einen Haufen Leute nicht so gern gesehen dort, oder?
Ja, es ist ziemlich, ich habe dann mal den Ausdruck geprägt, es kommt sehr wohl darauf an, wo am Kopf du dir die Haare wachsen lässt. Weil wir sind einmal so ziemliche, so pubertige Innerschweizer, die uns haben wollen, ziemlich an die Wäsche, respektive an die Haare. Also, und das ist auch, sind da Sachen auch passiert. Sie haben da zum Beispiel, ich kann da zum Beispiel etwas vorlesen, wenn wir so viel Zeit haben. Also irgendwo ist das auch noch ein mit den Haaren. Wo haben wir jetzt das?
Ja, also die das hat da die ganze Meute geschrauben, Haar ab. Und
dann ist
nicht mehr so alt. Unter anderem haben wir verschlagen worden, oder? Von so Typen.
Ja, ja. ich habe da gerade ein Stückchen lesen. Wenn wir so lange Zeit haben, mal schauen, etwa 3 Minuten geht es schon. Haben wir noch so viel Zeit?
Ja.
Lange Haare sorgten für ihre Träger schon von Anfang an für Probleme, aber es wurde immer schlimmer. Eines Tages stand im Blick Beatband von Turnverein Karl rasiert. Ein paar Turner stürzten sich in einem Festzelt in der Innerschweiz auf die Musiker, die dort am Spielen waren, und schnitten ihnen mit Taschenmessern die Haare ab. Hans-Rudi Jacke, unser Manager, trug fast die gleiche Frisur wie ich. Nach einem Auftritt im Alotria wollte er noch mit mir und unseren Ehefrauen nach Unterings dringen, an den Anlass eines örtlichen Vereins fahren. Ich erzählte ihm von der haarsträubenden Geschichte im Blick. Er lachte mich nur aus und meinte, erstens war das in der Innerschweiz und zweitens komme ich ja aus der Gegend von Unterings dringen. Die Leute kennen mich da. Mit gemischten Gefühlen fuhren wir also mit unseren Frauen dorthin. Ich tue es jetzt ein bisschen abkürzen. Also, wo wir dann in das Ding hineingekommen sind, in das Zelt hinein, hat es zweimal irgendwie ist es still geworden und dann hat es so komisch so tönt. Da fangen klopfen mit Biergläsern auf den Tisch klopfen und immer lauter und hat immer geheissen, Haar abhauen, Haar abhauen, Haar abhauen. Und das ist natürlich ziemlich unwohlwordend und dann habe ich gefunden, komm, jetzt hocken wir doch einfach da mal ab und schauen mal, was passiert. Wir setzen uns vorerst einfach zu den Leuten an den nächsten Tisch, so als ob uns die Rufe und das Klopfen nicht angehen würden. Die haben dann auch wirklich aufgehört und langsam ist dann der gewohnte Gesprächspegel zurückgekehrt und dann die Jacke hat dann gesagt, ja, siehst, habe ja gesagt, die lassen uns schon in Ruhe. Und ich habe das auch nicht getraut und habe gefunden, wir werden lieber wieder gehen. Dann sind wir dann zum Ausgang gegangen. Schon bald begann das Geklopfe mit den Biergläsern und das beunruhigende Haar abhauen von Neuem. Bevor wir den Ausgang erreichten, sprangen schon die ersten von den Bänken auf. Wir rannten zum Auto, stürzten uns hinein und drückten schnell auf die Türknöpfe. Und schon rüttelte einer an der Türe, konnte sie aber nicht öffnen. Wir fuhren los und ließen die schlammbespritzten Schläger im Regen stehen. Wir waren heilfroh, dem Inferno entronnen zu sein und ich hatte für lange Zeit einen Horror vor Festzelten.
Eine weitere Geschichte vom Leben von Toni Vesco, wie man kann anlesen, in seinem Buch «Machen, was ich will». Also ich kann mir vorstellen, dort war euch wirklich nicht wohl gewesen. Jetzt, wir hören uns nochmal einen Titel an von der Sotrell. Du hast nämlich eine neue CD rausgegeben. Wann ist die genau rausgekommen?
Wir haben letztes Jahr, haben wir nach 45 Jahren Abstand, nach 68 ist das erste Album wieder gewesen, wo wir rausgekommen mit 17 neue Songs drauf. Und kommt sehr gut an, auch der Konzert, da spielen wir auch immer ein paar von denen. Natürlich nicht alle, die Leute wollen auch die alten Sachen hören. Aber wir spielen doch 6 Nummern aus dem Album regelmäßig und kommt immer sehr gut an. Und eins davon ist ein Song, den ich eigentlich schon in dem Projekt gehabt habe, den ich auf Mundart gemacht habe und habe dann den übersetzt und habe jetzt den da reingenommen, weil das ein neuer Song war, den ich geschrieben habe, nachdem der Steve Lee ums Leben gekommen ist. Es gibt ja immer so Sachen, berühren einem und man kann das am besten loswerden, wenn man einen Song schreibt drüber. Und da habe ich gefunden, gut, der hat ins Jung müssen gehen, andere haben die Eltern müssen gehen. Wenn ich so denke, alle unsere grossen Heroes, die gegangen sind. Und das ist auch das Thema vom Lied.
I said, do it's just another one.
Just another one is moving. Just another one is gone. Just another one that joins the big old band. Just another one. Why so young and why so early? Was it really just a time? A man like him, so strong and burly, able even the highest steps to climb. Who can tell me where he's gone? High up there, is there a band waiting for a voice so strong, singing with a choir in heaven's lane? Just another one is moving.
Just another one is moving.
Just another one is gone. Just another one that's joined the big old band. Just another one. Gene Vincent, Buddy Holly, Elvis and Jim Morrison, Brian Jones and Steve Ray Vaughan, Corner, Rock and Harrison.
Janis Joplin, Kurt Cobain. And for Marley I can see Jimi Hendrix and John Lennon, Sandra, Rolf and then Steve Lee. Just another one is moving. Just another one is gone. Just another one has joined the big old band. Just another one. They pick the time of going early before they're getting gray and old, before they've lost being burly, before the fame is getting cold. Times go by, I'm getting older, more and more friends have to go. But even when the world gets colder, I'm getting further with the show. Singing songs and having fun now with my everlasting band. Tell the angel I'll be somehow singing with the choir in heaven's lane. Just another one is moving.
Just another one is moving.
Just another one is gone. Just another one has joined the big old band. Just another one.
Toni Vescoli, mein heutiger Gast bei uns im Studio Zürich. Wir haben über die Zotrels geredet, wir haben über die Karriere geredet. Irgendwann ist die Beizeit dann auch ein bisschen vorbei gewesen. Wir haben weiter müssen schauen. Du hast dann einmal einen Job angenommen, hast tatsächlich beim Schweizer Fernsehen gearbeitet, bist Redakteur gewesen, bist ein Moderator gewesen. Irgendwann hast du dann angefangen, Mundartlieder machen. So wie ich das weiss, bist du eigentlich jetzt nebst dem Money Matter so einer von der ersten gewesen, der Mundartlieder geschrieben hat, die nicht so Chancen waren, sondern eher im Volksstil, im amerikanischen Stil.
Ja, ich würde sagen, ich war der Erste, der Mundart-Songs gemacht hat mit angloamerikanischer Musik. Also Folk, Country-mässig so. Weil vorher hat es einfach die Georges Brassens Musik gegeben, wo die Berner Troubadour und auch Moni Matter gepflegt haben. Und ich war eigentlich der Erste, der das mit ganz anderer Musik, mit amerikanischer Musik gemacht hat. Und das ist dann auch sehr entsprechend angekommen. Ich war der Erste, der dann dort in die Hitparade gekommen ist. Zweimal hintereinander, in der Jahresfrist, bin ich doch sechs Wochen in den Charts gewesen, in den Top Ten. Und das war sensationell gewesen für damals. Moni Matter ist nie. Das erste war mit dem Pfeffli und das zweite Mal, das Jahr später, dann mit Schorot. Und die Druckseite auf dem Pfeffli gefällt mir aber eigentlich als Song schon besser. Der Rainer May hat das mal übernommen. Susanne, das wird dann auch jemand im Radio gespielt. Und wenn du das irgendwie parat hast, können wir das auch hören.
Susanne, das ist auf der Zeitreise zu finden. Das ist der erste
genau.
Titel.
Ja, der erste.
Ja. Susanne, einer von der frühen Mundart-Songs von Toni Vescoli.
Sie heißt Susanne, wohnt auf dem Land. Auf meinem Hof, bei Wila umeinander. Doch ihr stinkt, sie möchte in die Stadt. Sie fänzelt einfach schaurig glatt. Dann auf dem Land ist doch nichts los. Dort in der Stadt, dort wird's dann gross, wenn du logisch denkst. Dann siehst du sie, wenn du ein bisschen top und ihn willst sein. Sie sucht eine Stelle im Warenhaus und zieht die Heimen einfach aus. Ich mach doch nicht für dich den Dreck. Nein, das hat wirklich gar keinen Zweck. Kauft sich Jeans mit Flick dabei, eine neue Frise auf den Stein. Mit dicken Sohlen kauft sie Schuhe. Je jetzt endlich gehört sie auch dazu. Da in der Stadt, da ist halt gross. Dort auf dem Land ist doch nicht los, wenn du logisch denkst, dann siehst du es ihm. Wenn du ein bisschen top und ihm willst sein. Ein Typ bemüht sich schwer um sie und schliesslich zieht sie bei ihnen ein. Doch nach einer Woche oder zwei kommt der Guy ganz aufgeregt heim. Er sagt, los Bede, es ist so weit. Mein grösster Wunsch fühlt sich heute. In 14 Tagen kommst du noch draus. Zieh mir zwei in ein Bauernhaus. Dann in der Stadt ist nicht mehr los. Dort auf dem Land, dort wird's dann gross, wenn du logisch denkst, dann siehst du es ihn. Wenn du ein bisschen top und ihn willst sein.
Gesicht von der Susan, die hat in die grosse Welt, in die Stadt raus. Ah, da läuft schon. Siehst du, kaum schafft man nicht mehr mit CDs, vergisst man, dass man den Fader abnehmen muss. So schnell geht das einmal. Das ist kommerziell einer von deinen erfolgreichsten Mundart-Titel gewesen, Susan. Und wenn man Erfolg hat, dann gibt es natürlich auch sehr schnell die Nieder. Dann habe ich bereits wieder die gegeben, die gesagt hat, das hättest du im Kommerz verkauft.
Ja, so ist es halt. Aber weißt du, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Ich hatte irgendwann wieder das Gefühl gehabt, ich möchte eigentlich doch wieder eine Band gründen. Und habe dann Vescoli & Co. gegründet. Mhm. Und das ist wirklich toll. Tolle Sache gewesen, während vielen Jahren. Wir haben mit denen auch das Bob Dylan Album aufgenommen, Mundart-Text und so. Und irgendwann ist dann aber dort ein das Problem gekommen. Ich habe dann angefangen, so mit Tex-Mex-Sachen auch reinzunehmen und habe dann auf einmal Musiker, die damals haben es einfach nicht gefunden, ja, sie wollten rockiger werden. Und ich habe einfach gefunden, ich will die Mischung von Country und Rock eigentlich eher weiter pflegen. Und bin dann nach Amerika gegangen und habe gefunden, ich gehe dort her, wo die Musik herkommt. Und habe dann auch Fühler ausgestreckt und habe ganz tolle Leute kennengelernt, die Freunde geworden sind. Flaco Jiménez, Ogi Meyers, und so weiter. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung für mich.
Das war im 93, als du deine erste Reise auf Amerika gemacht hast. Wie gesagt, bist du auf Austin gegangen,
genau.
Sixth Street rumgehängt und sich inspirieren lassen von dem Ganzen. Und dann ist die CD Texas rausgekommen.
Ja, also 93 bin ich eben da gewesen und dort bin ich dann heim und dann habe ich mit Vescoli drauf, auf dem Album, das, ein paar Sachen will ich draufnehmen. Aber eben Musiker haben nicht so recht Freude gehabt. Und dann 99 habe ich dann das Album Texas gemacht. Und das ist natürlich sehr gut angekommen. Ein paar Jahre später, also 7-8 Jahre später, bin ich im 2008, habe ich nochmal ein Album gebracht, 66.
Ja, und dort, schon mit Vescoli hast du ein paar Sachen gemacht, wo man wirklich gut können oder kann spielen bei Country the Switzerland, aber dort, mit Texas, dort bist du wirklich angekommen, bei unserem Zielpublikum, könnte man so sagen. Mit dem Ogi Meyers zusammen hast du Titel aufgenommen, im Original heisst Baby, geh pas so, du hast es umgeschrieben auf Deutsch, Hey Baby, was ist los, wie war die Zusammenarbeit mit dem Flaco? Wir haben nur noch wenig Zeit, erzähl ganz kurz.
Das ist lässig gewesen, natürlich. Mit dem Ogi. Ja, mit dem Ogi und mit all diesen Leuten und Joel Gussmann und ja, ich kann gar nicht alle aufzählen, die Liste ist eigentlich wie Hu in Austin ein bisschen.
Ja, definitiv.
Von damals Lloyd Main, Pedal Steel und weiss Gott, was alles für Leute. Ja.
Lassen wir noch mal kurz rein, wir können jetzt das ganze Lied spielen, aber lassen wir rein, Hey Baby, was ist los?
Hey Baby, was ist los? Dammi un beso. Come on baby, treni on. Sai mi dici schön auto. Se stanno con motte chiero. Mi corazon mo su glaube. Hey baby, was is los? Talk my day shaking over macho. Mich herzlich liebe dich so.
Hey
Baby, was ist los? Hey Baby, ¿qué pasó? Ogi Meyers und Flaco Jiménez und so weiter lassen grüßen. Dann hast du CD rausgegeben, 66, Anlehnung an die Route 66 natürlich, die Freiheit von Amerika, aber auch auf dein Alter, da bist du nämlich 66 geworden, 2008. Dann hast du ein Privalo bekommen, unter anderem auch zu selber Zeit. Ja, Gratulation nochmal zu dem.
Danke.
Irgendwann, du hast es gesagt, bist mit den ganz Grossen zusammengekommen. Da hast du mal eine ganz kleine getroffen. Weißt du, die, wo man gesagt hat, she looks like a girl, she talks like a girl, but she plays like a man.
Genau, das ist Amanda Schaar, die ist dann auch in die Schweiz gekommen ein paar Mal und jetzt haben wir auch wieder etwas vor im 2016. Ich muss dann nur noch der Albi Matter dazu können begeistern, dass er uns dort engagiert, weil ich habe dort eine Veranstaltung, die mich unbedingt unbedingt sie auch wieder dabei haben und habe schon mit ihr telefoniert oder gemeldet und sie ist ganz begeistert und freut sich drauf.
Okay.
Und das könnte dann sein im März 2016. Sonst bin ich natürlich vielfach jetzt beim Handörgler, mit dem Markus Matschi unterwegs, im Duo. Ja. Machen wir da sehr viele Sachen. Sind wir jetzt dann im November sind wir dann in Embrach und noch in Langenthal. Und natürlich mit der Sote bin ich unterwegs. Und ja, ich mache einfach meine Sachen, natürlich mein Lese-Musik-Verzählprogramm.
Also,
das, was wir jetzt also quasi gemacht haben, so mache ich mein Programm und das kommt schaurig gut an bei den Leuten. Das heisst, eigentlich wie ein Buch, machen, was ich will. Und all die Geschichten, die wir nicht haben können erzählen, die kann man natürlich dann in dem Buch lesen.
Genau. Jetzt, man kann wirklich sagen, du hast deine Berufung zum Beruf gemacht, obwohl ich verschiedene Berufe gehabt hast. Du hast schon mal Zeit lang hast noch Möbel restauriert. Du bist einmal Radiomoderator gewesen bei Radio Zürichsee, hast drei Jahre dort deine Sendung gemacht und so weiter. Man kann wahrscheinlich schon sagen, der Toni Vescoli ist ein Glücksbild. Ich habe auch gelesen, du hast dir mal einen Zahn ausgebissen. Das hat schon Menge gemacht. Aber der Toni Vescoli in den Glückspilz an einer Austern beißt sich der Zahn aus an einer Perle. Kann ja nicht wahr sein.
Nein, ich habe gemeint, ich hätte ihn ausbissen. Aber es war dann eben eine Rohperle. Eine kleine,
aber drei, ist aber nicht
ein 3 mm Kügel. Ich habe schon gemeint, ich hätte ein Stück Zahn abbissen. Aber es ist ein 3 mm. Und das war genau am Tag vor dem Hochzeitstag von meiner Frau. Und ich konnte ihr können die rohe Perle quasi in die Hand
nehmen. Das ist eine Wahrheit, gesehen?
Ja, das ist eine Wahrheit. In Louisiana war es, in New Orleans.
Unglaublich. 1994 war es irgendwo im Zürcher Oberland. In einem Restaurant haben wir uns das erste Interview gemacht. Da habe ich dich gefragt, was ist für dich Luxus? Magst du dich erinnern, was du mir für eine Antwort gegeben hast?
Ja, das sage ich immer noch das Gleiche. Auf der linken Seite von der Speiskarte etwas auszulesen, ohne müssen rechts schauen, wie viel das kostet.
Und vor allem können machen, was ich will.
Genau.
Das hast du gesagt. Das so ist dein Luxus. Du bist auch nicht immer wirklich auf Rosenbett gewesen, finanziell. Eigentlich hat er sogar einen Polizist, der Dorfpolizist, müssen den Militärpflichtersatz zahlen. Also Geld war für dich nie das Wichtigste gewesen.
Nein, also Musik machen war wichtig gewesen. Und wenn das Geld braucht man halt auch zum Leben, aber es ist nicht irgendwie der stark im Vordergrund. Ist auch ein wichtiger Teil, aber nicht nur.
Wie geht es weiter?
Ja, vor meine zeitlose Tournee mit meinen musikalischen Lesungen und mit dem Sotrel, im Duo mit dem Markus. Vielleicht auch wieder mal mit Band. Das sind so einzelne Projekte, die man dann zwischen denen wieder macht. Aber ich arbeite jetzt dann schon bereits wieder an einem neuen Projekt, das ich schon angefangen habe vor 3 Jahren, aber jetzt will ich es weitermachen. Das heisst, Arbeitstitel allein zuhause. Und ich werde sehr viel alleine spielen auf dem Ding. Das ist das, was die Leute gerne wollen von mir, mal ein Album, wo fast keine anderen Musiker drauf sind.
Okay, wir sind gespannt auf dich. Toni Vescoli, die Zeit, die Stunde ist in Fluge vergangen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Du bist einer meiner willkommensten Interviewpartner, weil bei dir läuft es einfach, es tönt. Du hast so viel zu erzählen aus deinem spannenden Leben. 556 Seiten hat es gegeben, wo man auf deinem Buch kann nachlesen kann, machen, was ich will. Nochmal herzlichen Dank.
Sehr gern geschehen.
Mein Name ist David Poli. Ich wünsche euch ganz schöne Zeit unterdessen. Die Sendung wird wiederholt am Sonntagnachmittag um 3 Uhr. Habt ein ganz schönes Weekend mit Country Radio Switzerland. All the best. Take care. Bye-bye. Und tschüss. Nochmal ein Titel. Combien d'amis von Toni Vescoli.
Combien d'amis